Ich freue mich, euch alle zu sehen. Seid herzlich willkommen. Ich habe heute nochmal den Predigtdienst übernommen. Und da ist mir schon ein bisschen schwummrig, weil irgendwie fällt mir das einerseits immer ganz leicht zu sagen, okay, ich übernehme das. Aber dann kommt so, je näher das kommt, eben die Zeit, wo ich mich dann nicht mehr so sicher fühle. Und das hängt gar nicht so sehr damit zusammen, wie viel ich vorher aufgeschrieben habe oder nicht, sondern eigentlich eher immer damit, dass man einfach irgendwann wieder an so einen Punkt kommt, wo man sich nicht so ganz traut, wo man vielleicht doch Angst bekommt. In der Welt, da habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, kurz bevor dann eben diese ganzen Ereignisse bis hin zu dieser schrecklichen Kreuzigung passiert sind. In der Welt, da habt ihr Angst. Das stimmt irgendwie. Woher wusste er das? Vielleicht hat er vorausgesehen, dass seine Jünger, seine engsten Anvertrauten, die mehrere Jahre mit ihm gelebt haben, gelernt haben, gestaunt haben, viele Fragen gestellt haben, viele Antworten bekommen, viel gesehen. Vielleicht hat er gewusst, dass sie in der dunkelsten Stunde, als sie dachten, jetzt ist er tot und mit seinem Tod ist jetzt alles aus Angst alle weggelaufen sind, sich alle verkrochen haben, sich versteckt haben, völlig verzweifelt waren. Die Angst, die sie hatten, hat alles überdeckt, was bis dahin Jesus ihnen eigentlich mitgegeben hatte. Viele Male hat er gesagt, ja, das muss passieren. Man wird mich nicht so stehen lassen. Die Welt, die herrschende Welt, und die Römer hatten ja sehr beherrschenden Einfluss, aber auch die beherrschende Welt der religiösen Führer, konnten ihn nicht stehen lassen, konnten sowas nicht am Leben lassen. Und obwohl er es viele Male in verschiedensten Bildern und auch in direkter Ansprache gesagt hat, als es dann soweit war, war alles weg. Nichts mehr da. Ja, das ist so der Punkt, wo man dann eben so merkt, wenn das so wirklich an einen rankommt, dann kann das passieren. In der Welt habt ihr Angst. Das ist erstmal der erste Teil von diesem Zuspruch, den er uns gibt. In welcher Welt? Man kann jetzt überlegen, welche Welt haben wir denn? Wir sind heute gewohnt, dass wir die Welt sozusagen so fast schon in der Tasche haben. Man kann sich auf sein Handy natürlich die ganze Welt irgendwo angucken. Man kann über Google Earth in jeden Teil der Welt schauen. Das macht die Welt so greifbar, so niedlich, so klein. Aber die Welt ist ja immer noch deutlich größer, als wir es eigentlich erfassen können. Wirklich erfassen können wir es nicht. Wir haben meistens so eine Ahnung von den Teilwelten. Wir machen so kleine Welten. Ich meine, gut, jeder hat seine eigene Welt, aber es gibt ja so stehende Begriffe oder Begriffe, die ihr sicher auch kennt. So die Arbeitswelt, das kennen wir so, da haben wir alle mit zu tun. Die Finanzwelt, da hatten wir vor ein paar Jahren mit zu tun. Da haben wir gemerkt, oh, da muss man auch mal drauf achten. Und da konnte man auch schon Angst bekommen, wenn man das so miterlebt hat. Und ich finde, da muss man auch heute noch nicht sorglos sein, aber okay. Die Umwelt ist natürlich klar immer ein Thema. Da sind wir auch dabei und da machen wir unser Ding. Dann gibt es noch Computerwelten. Da gibt es Kriegswelten im Computer. Welten zu entdecken, das ist völlig enorm. Da kann man sich auch verlieren, aber okay. Die Unterwelt gibt es auch immer noch. Und da braucht man gar nicht lange überlegen. Bei Unterwelt, ich glaube, da befällt einen schon so ein bisschen Beklemmung. Also in all diesen Welten kann man natürlich Angst bekommen. Da kann einem Angst und Bange werden. Und je nachdem, wie man das erlebt, wie man letztendlich in diesen Welten, sage ich mal, Gutes oder Schlechtes erlebt. Dass man in der Unterwelt Gutes erlebt, ich weiß nicht, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber ich sag mal, in der Arbeitswelt kann man auch Gutes erleben. Ist ja nicht alles schlecht da, ne? Ja, ihr dürft ruhig nicken. Versuch einen kleinen, ja, okay. Dass unsere eigene Umwelt, die wir natürlich jetzt haben, die ja auch so eine noch kleinere Welt ist, letztendlich ja unsere Welt ist. in den Grenzen, die wir wahrnehmen. Das fügt sich ja alles in diese anderen Welten mit ein, beziehungsweise ist immer so ein Teil von unserer ganzen Welt. Und so wie Jesus sicherlich gemeint hat, dass wir hier auf dieser komplett unserer Erde eben Angst haben werden, meinte er sicher auch, dass wir in unserer eigenen Welt natürlich Angst haben können. Ich sag manchmal so, ich und meine kleine Welt, ich kann zwar viel sehen, viel meinen zu begreifen, aber eigentlich ist es ja bald zu Ende. Also ich habe ja nur begrenzte Möglichkeiten. Und in dem Maße, wie ich in meiner Welt eigentlich Angst habe, und Jesus sagt ja, ihr habt Angst, er sagt ja nicht, ihr könntet Angst bekommen, sondern ihr habt Angst. Also er hat ja was erkannt, was tatsächlich so ist. In dem Maße macht das meine Welt klein. In dem Maße schnürt es meine Welt zusammen. Weil überall da, wo Angst reinkommt, da schnürt was zusammen. Angus ist ja dieser Begriff, daher kommt das Wort Angst wohl, das haben wir auch schon mal gehört. Für Enge steht das. Also es wird eng. Wenn ich Angst vor was habe, dann meide ich bestimmte Orte vielleicht, bestimmte Gewohnheiten, bestimmte Sachen, die ich sonst mache, mache ich jetzt nicht mehr. Angst ist immer einschränkend, ist immer kleinmachend. Und umso kleiner kann unsere Welt werden. Ich möchte heute an einem wunderschönen Beispiel, und das ist einer der Lieblingsfiguren aus der Bibel überhaupt, mal so ein Stück weit mit euch gehen, wie jemand mit seiner Angst umgegangen ist. Diejenigen, die das schon kennen, bitte ich um Entschuldigung, dass sie es jetzt als Wiederholung hören. Es geht wieder mal um Gideon. Ihr kennt Gideon? Gideon, das war doch dieser Held, ne? Und ich weiß noch, als ich sagte, ja, Gideon war ja so ein kleiner Hasenfuß, da kriegte ich dann empörte Einwände zu hören, wie jetzt. Gideon war doch kein Hasenfuß. Ich habe das mal von jemandem gehört, der sagte so, ja, ich kann mich mit Gideon identifizieren, der hatte auch so ein bisschen Schiss. Und so ist auch meine Welt gewesen. Da dachte ich, oh, ja, stimmt. Eigentlich, wenn man genau hinguckt, ist Gideon eigentlich ein ängstlicher Mensch gewesen. Und die Geschichte macht sich an seiner Angst eigentlich, wenn man das so ein bisschen in den Vordergrund hebt, ganz interessant. Also man kann so ein bisschen nachspüren, wie geht Gott eigentlich mit Gideon oder mit seiner Angst um? Zuerst müssen wir natürlich nochmal kurz rekapitulieren. Gideon lebte in einer Zeit, da war Israel eigentlich ziemlich am Boden. Die wurden ja, jedes Jahr wurden die ausgeplündert. Also Midianiter nannten die sich und andere Völker, die kamen sozusagen aus den Wüstengegenden der Umgebung, hatten Kamele, Rennkamele oder Reitkamele, wie auch immer, und fielen in das Land wie Heuschrecken. Und was Heuschrecken so machen, ist klar. Sie raubten im Grunde alles, was noch irgendwelchen Wert hat und ließen im Grunde nur den Dreck übrig. Israel ernährte sich zu der Zeit hauptsächlich von Gerste. Das heißt, das war eigentlich ein minderwertiges Getreide und der Weizen, der wurde meistens geraubt. Das heißt, wenn die Ernte war, standen die schon auf der Matte. Also es war jetzt nicht das Finanzamt von früher, sondern einfach nur, das waren die Räuber von früher. Und unter diesen Räubern litt Israel ungemein. Und in dieser Zeit wuchs auch Gideon auf in einer Familie, wo der Vater einen wunderbaren Götzendienst betrieb. Denn man diente den Baalen, den Herren der Welt, sage ich mal, aber nicht im Sinne von unserem Herrn der Welt, sondern von den Fürsten der Welt. Man baute große Altäre, machte Opfer, man baute irgendwelche Obelisken und so ein Kram. Und dieser Gideon versucht irgendwo sich zu verkriechen, nämlich in so einer Weinkelter, das heißt in irgendeiner Höhle, und so ein bisschen Weizen noch zu dreschen, den er dann irgendwie vor diesen Räubern und Plünderern verstecken kann. Das heißt, das war jetzt nichts Heldenhaftes, was er da tat. Und jetzt kommt eben der Punkt, wo er Gott begegnet oder umgekehrt, wo Gott ihn besucht. Erst weiß er nichts davon, weil ist ja nicht immer zu erkennen, wenn da so ein Engel kommt, kann man ja manchmal denken, das ist jetzt ein Besucher. So. Und das Erste, was der sagt, ist natürlich, ich grüße dich, du streitbarer Held. Ein Ausspruch, der Gideon vielleicht so einen Moment lang überlegen ließ, will er mich hier verklapsen? Der sieht doch, wie ich dran bin. Und der sieht doch auch, dass ich gerade mich verstecke und versuche, etwas zu retten. Doch eher so ein kleines erbärmliches Leben führe, als ein streitbarer Held zu sein. Punkt 1. Der Engel, der ihn da besucht, das ist nämlich letztendlich Gott selber, der sieht etwas in ihm, was Gideon noch gar nicht mitgekriegt hat. Der sieht also weiter. So, dann geht's weiter. Irgendwann begreift Gideon, dass er vielleicht hier mit Gott zu tun hat. Und dann kommt die nächste Angst. Als er dann merkt, oh, das könnte Gott gewesen sein und der Engel des Herrn, also er bereitet so ein Opfer vor, will eigentlich was zu essen vorbereiten und dann passiert das, was eben in der Verbindung mit Gott oft passiert, es funkt und ein Feuer verzehrt das, was er dort vor dem Gast ausgebreitet hat und er begreift, oh, das muss jetzt eigentlich Gott selber gewesen sein. Sofort hat er wieder Angst. Hilfe, ich muss sterben. So war die Vorstellung. Wenn man dem lebendigen Gott begegnet, muss man sterben. Und mit dieser Angst geht Gott wunderbar um. Er sagt, Friede sei mit dir. Das ist eigentlich einer der stärksten Ausdrücke, die wir kennen, wenn Gott uns zuspricht, dass Friede mit uns sei und uns verspricht, wir müssen nicht sterben. Dann haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Also hier beginnt die Geschichte eigentlich so mit Gideon. Er kriegt dann seinen ersten Auftrag. Er soll nämlich diese ganzen Altäre, diese Götzenaltäre und Aschera-Bilder, also Bildnisse tatsächlich von irgendwelchen gedachten, menschgemachten Gottfiguren, die soll er zerstören. Das Interessante ist, er hat wieder Angst. Warum? Er macht es nicht sofort, er wartet, bis Nacht ist. Ist ja okay, ich meine, vielleicht hat er keine Angabe gekriegt, mach es jetzt um 13 Uhr, sondern er hatte einfach den Auftrag, mach es. Aber er hat wieder Angst. Interessant ist aber, die Angst lähmt ihn nicht. Er tut das, was er da tun soll. Er macht das. Auch wenn es Nacht ist. Denn er hatte Angst, weil sein Vater war ja dieser Priester, dieser Götzenpriester. Und die Leute in der Stadt, die fanden das auch nicht lustig. Und dann passiert, was immer passiert, wenn man an menschgemachte Religionen sich ranwagt. Es ist immer hochriskant, es ist immer lebensgefährlich. Wir wissen nicht erst seit der Diskussion um die Karikaturen mit dem Mohammed, wo ein dänischer Redakteur oder Karikaturist letztendlich bis heute in Lebensangst bedroht wird, weil er letztendlich etwas darstellen wollte, dass es immer lebensgefährlich sein kann, wenn man menschgemachte Religionen angreift. Und wenn man gar deren Kultstätten zerstört, dann ist es ganz, ganz was Feines. Und dann ist vorbei. Und dann kommen die aus der Stadt natürlich, die morgens früh sich aufgemacht haben, um zu beten und ihren Götzen zu dienen und sind völlig erbost und wenden sich an seinen Vater und fordern eigentlich, dass er ausgeliefert wird. Sehr interessant, was sein Vater macht. Er hatte ja letztendlich auch Angst vor seinem Vater. Aber diesmal scheint sein Vater begriffen zu haben, was hier abgegangen ist. Scheint sich erinnert zu haben, dass da noch ein anderer Gott war. Ein lebendiger Gott. Was mit diesem Kult, was die da tun, vielleicht nichts zu tun hatten. Immer im Hinterkopf behalten, dieser Kult, den sie da gemacht haben, hat sie letztendlich ja nicht aus der Unterdrückung hervorgebracht oder befreit. In keiner Weise. Trotzdem haben sie da sehr treu dran festgehalten. Kurios, aber so ist das. Und darum ist es gut, wenn wir uns fragen, jetzt kann man sagen, okay, ist eine alte Geschichte, aber wenn wir uns fragen, haben wir vielleicht in unserem Leben auch solche Opferstätten? Haben wir auch solche Götzen, die wir irgendwie doch nochmal verehren, anbeten? Auch wenn es uns nicht gut geht, vielleicht wirkt es ja. Ist in unserem Leben vielleicht auch was, was wir letztendlich ausreißen müssten, so wie Gideon hier reinen Tisch gemacht hat. Auch wenn wir Angst davor haben. Also interessant, er hat nicht keine Angst, sondern er tut, was Gott da sagt. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir uns einfach auch merken müssen. Das heißt ja nicht, wir dürfen keine Angst haben. Hat ja keiner gesagt. Aber Hier überwindet Gideon seine Angst und tut trotz seiner Angst das, was wichtig war und richtig und nötig. Und dann geht Gott weiter mit ihm. Und dann finden wir weitere Stufen oder einzelne Elemente, wie begegnet Gott der Angst des Gideon. Er hatte jetzt diese Sache geklärt, man nannte ihn sozusagen Jerubbaal, also der Vater von ihm hatte den Leuten gesagt, wie jetzt, ihr wollt für irgendeinen Götzen da streiten, weil mein Sohn den Altar zerstört hat. Wenn das wirklich ein Gott wäre, dann kann er doch für sich selber sorgen, dann kann er für sich selber streiten. Da müsst ihr jetzt nicht eingreifen. Merkt ihr eigentlich, wie absurd das ist? Und dann akzeptieren sie das und Gideon bleibt am Leben und mehr noch, der Geist Gottes ergreift ihn. Und jetzt ruft er die ganzen Heere zusammen, also alle wehrfähigen Männer, und stellt eine kleine Armee auf von 32.000 Leuten. Und das ist ja auch sehr schön zu lesen, diese Geschichte, die Feinde, man schätzt so, dass das so etwa viermal so viel waren. 135.000, sagen wir mal, ist so. Und dazu hatten die Feinde natürlich auch Waffen und diese Kamele, und die Israeliten hatten eigentlich nicht wirklich was, womit sie sich wehren konnten. Aber 32.000 Leute sind dabei und Gideon geht los und zieht in die Richtung, wo der Feind ist. Und dann kommt so ein Punkt, da sagt Gott zu ihm, Gideon, du hast zu viele Leute. Ja, würde heute sich jeder an den Kopf fassen, du hast zu viele Leute. Du bist ausgezogen und da müssen noch welche nach Hause gehen. Und jetzt sagt Gott genau das. Wer jetzt von denen Angst hat, verzagt ist oder Furcht in seinem Herzen hat, der soll einfach umkehren. Und es gehen 22.000 von diesen 32.000 gehen wirklich dann, weil eigentlich rein menschlich, rein vernünftig ist das ja der Wahnsinn, was die da machen. Mit so einer kleinen Schar, ja, mit vielleicht Dreschflegeln oder was sie auch immer hatten, die schon Schwierigkeiten hatten, an Eisen ranzukommen, dem Feind gegenübertreten. Ich glaube, da wird werden einem manchen die Knie weich. Und das ging vielleicht uns genauso. Gott sagt das aber aus einem bestimmten Grund. Er sagt nicht, dass Israel hinterher meint, sie hätten das selber geschafft. Nicht, dass sie auf die Idee kommen, sie wären die Helden, die super Überflieger, die wahnsinnigen Tollen, die jetzt wirklich alles aus eigener Kraft machen. Nein, da sagt Gott, das muss ganz klar sein, wer hier diesen Streit geführt hat. Alle, die Angst haben, dürfen gehen. Das ist doch eigentlich super. Ich meine, das zeigt uns irgendwo, wenn wir mit Gott unterwegs sind, können wir beruhigt sein. Er zwingt uns nicht in den Kampf. Er gibt uns die Gelegenheit, wenn wir wirklich Angst haben, dürfen wir auch sagen, okay, lieber nicht. Und jetzt sind 10.000 übrig, die haben keine Angst. Und Gott sagt immer noch, ja, das sind zu viele. Und dann macht er so eine Auswahl, trifft er, Gideon weiß gar nicht, die sollen an der Wasserquelle trinken, wie auch immer das gelaufen ist. Auf jeden Fall hat Gott am Schluss ihm gesagt, diese 300, ja, die in einer gewissen Weise getrunken haben, ob das jetzt so oder so war, ist eigentlich uninteressant. Aber Gott sagt, diese 300 Männer, die sollen mit dir ziehen, den Rest schick nach Hause. Gott trifft hier die Auswahl. So, und 300 sind übrig mit Gideon. Die haben keine Angst und Gott hat sie ausgewählt. Und jetzt kommt die Nacht. Und was ist in der Nacht? Nachts kann einem schon wieder die Angst befallen. Nächster Punkt, schon wieder Angst. Und wie geht Gott damit um? Er sieht, dass Gideon natürlich irgendwo noch immer Angst hat. Vorher versucht Gideon das auf seine Weise. Das ist vielleicht immer noch in allen Köpfen drin. Ihr wisst diese Stelle mit dem Vlies, ich habe das letztens nochmal erzählt. Das spukt immer so durch die Köpfe der Christen, ein Vlies auslegen. Gideon versucht noch vorher, bevor es Nacht wird, nochmal eine Bestätigung zu bekommen. Und wenn wir das uns angucken in der Bibel, dann müssen wir darauf achten, dass Gideon hier im Grunde genommen kein Zeichen von Gott erbittet, was ihm hilft zu gehen und zu tun, sondern ein Zeichen, das bestätigen soll, was Gott Gideon schon zugesagt hat. Gideon sagt oder betet: Bitte gib mir ein Zeichen, dass du Israel wirklich durch mich befreien willst, wie du es angekündigt hast. Das ist kein Zeichen, was erstmal ihm den Weg weisen soll, sondern ein Zeichen dafür, dass er im Grunde an Gottes Voraussage oder Zusage zweifelt. Das heißt, er versucht hier nochmal irgendeine Konstruktion zu machen und denkt sich so ein Experiment aus, damit er da nochmal die nächste Bestätigung bekommt. Und das ist, ich finde das sehr wichtig, deswegen wiederhole ich es auch nochmal, sehr wichtig zu begreifen, das ist eigentlich nicht Gottes Art, wie er uns führt. Eigentlich will Gott nicht, dass wir jetzt kommen und sagen, ja Herr, so wie du es zugesagt hast, brauche ich jetzt nochmal ein Zeichen. Es ist nicht die Art, wie Gott uns führt. Gott macht uns klar, was er will. Wir können seinen Willen letztendlich wissen. Wenn wir uns aber auf solche Experimente einlassen, dann wird's schwierig. Klar ist das ein Experiment, was Gott letztendlich machen kann. Am dritten Tag hat Gott Fest und Wasser, flüssig und fest getrennt, das heißt die Meere geschaffen und das feste Land. Wieso soll er dann nicht auch Wolle, die Gideon da hingelegt hat, feucht sein lassen und die Umgebung trocken? Also ich sag mal, das ist ja nun was ganz Kleines. Das ist ja eine Nebenübung. Es geht ja nicht darum, ob der Gott das kann oder nicht. Aber die Schwierigkeit fängt da an, wo Gideon im Grunde genommen eigentlich weiß, was Gott will und gesagt bekommen hat, was er tun soll. Und jetzt kommt er und sagt, ich hätte da nochmal eine Bitte. Ich habe hier das Experiment vorbereitet, wenn das so ist, ist es so. Und siehe da, er legt diese Wolle auf die Tenne und sie ist feucht und der Rest ist trocken. Es ist also so, wie er sich das gedacht hat. Und was ist? Jetzt ist er zufrieden. Hat keine Angst mehr. Nein. Hosea sagt nein, ne? Na? Er ist nicht zufrieden. Er weiß nicht, ist es jetzt so. Es ist exakt so passiert und er zweifelt wieder. Ich meine, das ist ja schon ein Zeichen von Gottes Geduld und großer Güte, dass er sich auf sowas einlässt. Auf so ein, naja, okay. Aber Gideon weiß jetzt immer noch nicht genau, war das jetzt Zufall? War gerade die klimatische Umgebung so, dass das sowieso so gewesen wäre? Und da merken wir schon, wie schwierig das ist, wenn man diesen Begriff mal nimmt, ein Vlies oder Wolle auslegen oder irgendwie ein Experiment machen, ein Losziehen, was auch immer. Es ist nie voll eindeutig. Und es ist letztendlich etwas, was man Gott dann aufzwingen will. Funktioniert schlecht. Was er hier bei Gideon noch mitmacht, weil immerhin war Gideon der, den er ausgewählt hatte und der wahrscheinlich das Volk dann, wie wir hinterher sehen, auch befreit hat, das sollte man nicht als nachahmenswert empfinden. Ich denke, wir reiten uns damit in Sachen rein und verkennen vielleicht an manchen Stellen den Willen Gottes. Aber hier, und Gideon merkt natürlich, dass das auch daneben ist, wenn er jetzt nochmal zu Gott kommt, sagt er ein zweites Mal, ich möchte dann doch nochmal lieber jetzt umgekehrt. Das heißt, er will nochmal eine Blindprobe oder wie auch immer das in der experimentellen Welt bezeichnet wird. Lassen wir es jetzt nochmal andersrum versuchen, ne? Und ich sag euch, im Grunde ist das auch kein wirklicher Beweis. Verrückt, dass das so passiert ist, ja? Und verrückt, dass sich Gott eigentlich darauf einlässt. Ja, der erlebt, wie Gott ihm begegnet. Ja, der erlebt, wie Gott zu ihm steht, wie seine Angst letztendlich vor seinem Vater besiegt wird. Der erlebt, wie im Grunde genommen Gott zu ihm redet. Und dann sowas. Machen wir es so nicht. Versuchen wir, Gottes Willen letztendlich für uns herauszufinden, so wie das letztendlich am geeignetsten ist. Wenn wir in der Nähe Gottes sind, wenn wir mit Gott Verbindung aufgenommen haben, wenn wir zu ihm reden können und er zu uns reden kann, denn wer beachtet mal, Gideon redet so mit Gott, ne? Ja, tut mir leid, dass ich jetzt nochmal ankomme. Könntest du jetzt das Experiment nochmal andersrum für mich machen? Ich meine, das ist schon eine klasse Beziehung eigentlich. Da kann man schon sagen, hey, klasse, wenn das so ist, dann will Gott eigentlich letztendlich viel mehr, dass wir auch Vertrauen in ihn haben, dass wir aus dem Vertrauen zu ihm auch einfach unser Leben angehen und im Grunde darauf spüren, ob wir damit Frieden haben, was jetzt geschieht. Denn wo wir mit Gott auf dem Weg sind und wir Frieden haben, da muss es ja passen. Oder ist es ein Gott, der uns vielleicht nicht klar machen könnte, wenn Dinge schräg sind? Doch, das kann er. Und das macht er auch. Manchmal hält er uns einfach fest, weil wir einfach auch in große Gefahr rennen wollen. Aber wir haben ja oft ganz anders das Problem, dass wir eigentlich mehr so die Ängstlichen sind, so wie Gideon, und wissen nicht so, was wollen wir da tun? Und im Angesicht einer solchen Übermacht an Feinden ist das völlig verständlich. So, und jetzt kommt eben der Punkt, was ich vorhin sagte, jetzt kommt die Nacht und nachts, da ist einem oft viel unwohler als tagsüber. Da beschleichen uns viel mehr Ängste, da sind die Schatten viel dunkler. Und in dieser Nacht wiederum begegnet Gott seiner Angst in ganz wunderbarer Weise und sagt, Gideon, ich merke, du bist noch nicht sicher, trotz aller Zeichen, trotz auch deiner Experimente. Pass auf, schnapp dir deinen Burschen und schleich dich an das Lager ran. Und da, wunderbar, hört er dann, wie einer von diesen Midianitern dem anderen von einem Traum erzählt. Und der erzählt ihm dann, dass er ein Gerstenbrot vom Berg herabrollen sehen hat. Gerstenbrot, das war Israel, weil die hatten keinen Weizen mehr. Und über das Zelt oder an das Zelt gerollt ist der Midianiter und dann fielen alle Zelte um. Klasse Bild, also so, das kann ich mir richtig vorstellen, so ein Brot, wie das so ein Zelt niederwalzt, ja klar. Aber Gideon begreift, und das sagt dann auch noch dieser Typ, dem der Traum erzählt wird, ja, das ist vielleicht Gideon hier, wir haben schon gehört, das ist dieser streitbare Held aus Israel. Und jetzt weiß Gideon, also wenn die ja schon so drüber reden, ja, dann muss das ja irgendwie funktionieren. Ne? Und dann ziehen die 300 los, ne? Mit Panzerfäusten und Abwehrraketen und, ne? Also wirklich gerüstet. 300 Leute gegen 135.000. Das ist nicht mal ein halbes Prozent, ja? Ich meine, da muss man schon irgendwie entweder total wahnsinnig sein, wenn man da, sag ich mal, so bewaffneten Leuten gegenübertritt. Also ich würde auch jetzt, wenn ich so vor so einer Rockerbande stände, die gerade auf Stunk aus ist, da würde ich mich auch unwohl fühlen. Aber ich weiß nicht, ob ich aufrüsten würde mit einem Krug, einer Fackel und einem Horn. Oder einer Posaune, ich weiß es nicht. Also ich würde wahrscheinlich genauso weiche Knie haben oder vielleicht am liebsten gehen oder fliehen. Ich möchte aber gern gar nicht fliehen. Ich möchte aber gerne auch so standhaft sein und dieses Vertrauen haben. Und das wünsche ich uns allen, dass wir dieses Vertrauen in Gott gewinnen können, wenn wir begriffen haben, dass er streiten will für uns, dass er unsere Feinde besiegen wird. Er wird besiegen das, was uns unterdrückt. Das ist ja sinnbildlich zu sehen. Klar sind heute nicht die Midianiter da, wir hier in Deutschland zumindest im Moment leben recht friedlich, aber auch wir haben ja unsere Feinde. Ich sage mal, wir haben letztendlich immer Angriffe des Alltags. Und manches Mal sind da auch Menschen, die eben nicht wohlgesonnen sind. Und wenn wir das erleben, ja, trotz unserer Furchtsamkeit und trotz unserer Angst, Gott wird bei uns sein. Das hat er uns gesagt. Das hat er uns versprochen. Wie sagt Jesus, in der Welt, da habt ihr Angst? Okay, ja, können wir zugeben. Haben wir. Es wäre jetzt ziemlich daneben, wenn man sagen würde, nö, hab keine Angst. Klar, man kann das leugnen und so. Ich meine, gut, es gibt Leute, die haben keine Angst. Die fürchten sich vor nichts. Ob das so ratsam ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ehrlicherweise gibt es immer Situationen, vor denen man Angst hat. Und wenn Jesus sagt, In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Sagt er damit, er ist stärker als die Welt? Sagt er damit das Gleiche, was Gott zu Gideon sagt? Friede mit dir, ich bin mit dir. Hab keine Angst. Da, wo ich mit dir bin, da ist der mit dir, der stärker ist als die Welt. Und das ist auch, was wir ja bezeugen. Der, der in uns ist, wenn Jesus in uns ist, der ist stärker als der, der in der Welt ist. Ich möchte gerne, dass wir in unsere Welten, jeder hat so seine Welt hier und jede Welt ist verschieden, so individuell wie ihr alle seid. Ich sag mal wir, weil ich muss da genauso mitgehen. Ich möchte gerne, dass wir in unsere Welt gehen. Die Götzentempel, Götzenaltäre, die ganzen abergläubischen Dinge wegreißen, Gott den Raum geben und mit ihm letztendlich unsere Feinde überwinden. Denn Jesus will uns frei machen und wird uns frei machen. Und dann lasst uns bezeugen, dass wir zu ihm gehören. Die wussten schon, dass Gideon irgendwie zu Gott gehört. Das haben auch die Feinde begriffen. Und dass sie dann hinterher sich selber da abgeschlachtet haben, ich meine, das war nicht allein Gideons Wirken. Aber wir können darauf vertrauen. Heute, morgen und eigentlich in alle Ewigkeit. Sag's laut. Amen.